Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der UKW-Frequenz 92.4. Heute mit unserer vierten Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen, Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Mit der Sendereihe wollen wir den fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucherinnen rücken. Über die Situation im fairen Handel sprechen wir mit Produzentinnen, Importeuren, Händlerinnen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen sowie mit der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucherinnen. Dabei diskutieren wir wichtige Themen und Kontroversen und natürlich geht es nicht ohne die Produkte des fairen Handels vorzustellen und nicht ohne immer wieder zu fragen, was den fairen Handel ausmacht. Diesmal waren wir zu Gast im Fairhandelshaus Bayern in Amperpettenbach, wo vom 21. bis 23. September die diesjährige Herbsthausmesse stattfand. Dort haben wir mit einigen Händlerinnen von Fairhandelsprodukten, wie mit der GEPA, Weltpartner, Contigo, El Puente und Nepalaya sowie mit Weltladenbetreiberinnen gesprochen. Außerdem stellt Dr. Markus Raschke, geschäftsführender Vorstand des Fairhandelshaus Bayern, sein Unternehmen vor. Ganz kurz möchten wir zu Beginn der heutigen Sendung auf die Faire Woche hinweisen, die dieses Jahr zum 20. Mal stattgefunden hat. Dazu hören wir zwei Stimmen von der Auftaktveranstaltung der Fairen Woche, nämlich Frank Zach, er ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB zuständig für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik, sowie Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller, er ist Schirmherr der Fairen Woche.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Unter dem Motto Zukunft fair gestalten fand vom 10. bis zum 24. September die Faire Woche, die größte Aktionswoche des fairen Handels in Deutschland, statt. Organisiert wird die Veranstaltung jedes Jahr vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit dem Weltladen-Dachverband und Fairtrade Deutschland. Weltläden, Schulen, Fairtrade-Initiativen, Kirchengemeinden, Gastronomiebetriebe und viele weitere Akteurinnen haben bei mehr als 1800 Veranstaltungen dazu eingeladen, den fairen Handel kennenzulernen. Auf der Online-Auftaktveranstaltung der Fairen Woche am 9. September, bei der es unter anderem um die Frage ging, welchen konkreten Beitrag der faire Handel zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nachhaltigen Wirtschaften leisten kann, schilderte zunächst Frank Zach, was überhaupt unter menschenwürdiger Arbeit zu verstehen sei. Zach ist beim Gewerkschaftsbund DGB zuständig für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik.
Menschenwürdige Arbeit, da steckt ja einiges drin. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im deutschen Grundgesetz drin. Aber was das Arbeitsleben angeht, geht es natürlich auch noch, ist das ein sehr weites Feld. Das eine ist, Arbeit sollte frei sein von Ausbeutung. Das bedeutet mehr oder weniger, dass ich natürlich auch einen fairen und auch einen existenzsichernden Lohn habe. Es sollte auch frei sein von irgendwelchen Gefahren für meine Gesundheit oder mein Leben. Also ich sollte gesund meinen Arbeitsplatz auch wieder verlassen können, so wie ich ihn betreten habe. Er sollte im Grunde genommen auch mir alle Freiheiten geben, die ich im normalen Leben auch habe. Also dass ich meine Meinung sagen kann, dass ich mich mit anderen zusammenschließen kann. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte. Und da gibt es sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also wenn man sich in der globalen Welt anschaut, haben wir das große Problem, dass wir noch immer keinen ausreichenden Arbeits- und Gesundheitsschutz haben, dass noch immer Menschen sterben bei der Arbeit, väterliche Unfälle wie in Rana Plaza mit mehr als 1100 Todesopfern. Das ist sozusagen ein Fanal zwar gewesen, aber trotzdem noch tagtäglich irgendwo. Wir haben Kinderarbeit überall auf der Welt, besonders im Lebensmittelbereich, dort, wo geerntet wird. Wir haben Löhne, die bei weitem nicht ausreichen, dass man eine Existenz sichern kann, geschweige denn seine eigene, geschweige denn die von seiner Familie. Von daher gibt es da ganz, ganz großen Nachholbedarf.
Soweit Frank Zach, er ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB zuständig für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik. Fast noch drastischer schildert Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller, Schirmherr der Fairen Woche, die Situation im globalen Süden.
Noch immer verdienen Arbeiterinnen und Arbeiter in Entwicklungsländern längst nicht genug zum Überleben. Noch immer arbeiten weltweit 120, 130 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen. auf Plantagen, in Minen oder in Steinbrüchen, statt in die Schule zu gehen. Die Corona-Pandemie hat diese Lage noch einmal verschärft. Bis Jahresende könnten so weitere 150, 160 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, in extreme Armut stürzen. Zum ersten Mal seit 20 Jahren nimmt die Kinderarbeit wieder zu. Und der Klimawandel schreitet voran und trifft die Ärmsten der Armen am härtesten. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Unser Wohlstand und die Krisenbewältigung dürfen nicht auf Kosten der Schwächeren in den Entwicklungsländern gehen. Wir brauchen auch dort ein globales Recovery-Programm für einen nachhaltigen, grünen Wiederaufbau nach der Pandemie, auch als Teil einer gerechten Globalisierung. Und dazu brauchen wir auch fairen statt freien Handel, der unsere natürlichen Ressourcen erhält, existenzsichernde Löhne fördert und bezahlt, Menschenrechte weltweit schützt und Kindern ein besseres Leben in die Zukunft ermöglicht.
Das war ein Auszug aus dem Grußwort des Bundesentwicklungsministers Dr. Gerd Müller auf der Auftaktveranstaltung der Fairen Woche am 9. September. Mehr Infos zur Fairen Woche unter www.forum-fairer-handel.de. Wir haben es gehört, es gibt noch viel zu tun, dass weltweit menschenwürdige Arbeitsbedingungen existieren. Einen kleinen Beitrag dazu leisten die Unternehmen, die wir auf der Hausmesse des Fairhandelshaus Bayern kennengelernt haben. Mehr dazu nach einer kleinen Musikpause. Sie haben Lora München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen, Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Am 23. September bin ich bei schönstem Wetter nach Amper-Pettenbach geradelt. Amper-Pettenbach gehört zur Gemeinde Heimhausen und die befindet sich nördlich von Unterschleißheim, also im Münchner Norden. Dort habe ich das Fairhandelshaus Bayern besucht, wo von 21. bis 23. September die diesjährige Herbsthausmesse stattfand. Mit dabei einige Händlerinnen von Fairhandelsprodukten, zum Beispiel die GEPA, Weltpartner, Contigo El Puente und Nepalaya. Mit dabei auch viele Weltladenbetreiberinnen, die sich dort beim Einkaufen getroffen haben. Mit einigen habe ich gesprochen. Außerdem habe ich Dr. Markus Raschke interviewt. Er ist seit 10 Jahren geschäftsführender Vorstand des Fairhandelshaus Bayern.
Das Fairhandelshaus Bayern ist gegründet als eine Genossenschaft, die für die Weltläden in Bayern als Großhandel fungiert. Das heißt, wir sind in erster Linie die Organisation, die Weltläden in Bayern mit ihren Waren versorgt, als zentraler Großhändler. Und darüber hinaus sind wir seit etwa 10 Jahren Betreiber selbst von Weltläden. Das heißt, wir betreiben aktuell 14 Fachgeschäfte für fair gehandelte Produkte in ganz Bayern, von Garmisch-Partenkirchen im Süden bis Kulmbach im Norden, von Günzburg im Westen bis Mühldorf im Osten.
Sie haben sich schon den Namen Fairhandelshaus Bayern. Da müssen wir vielleicht mal, bevor wir weiterschauen, mal sagen, was ist denn für Sie, was ist für das Fairhandelshaus Bayern der faire Handel oder was sind denn die Leitlinien Ihres Unternehmens?
Ja, der faire Handel ist bei uns genau der faire Handel, wie er sozusagen so definiert ist, auch von den internationalen Organisationen oder von den bundesweiten Organisationen. Also sprich, wir verstehen unser Tun und unsere Daseinsberechtigung darin, dass wir Produkte aus Entwicklungsländern zu wirtschaftlich günstigen Bedingungen hier auf den Markt bringen, damit die Produzenten in den Ländern des Südens unterstützen und ihnen dabei behilflich sind, die menschenwürdige Arbeit, die sie ja vor Ort als Produzenten garantieren, dann eben auch ja, sicherzustellen, weil sie Absatzkanäle haben. Ja. Und das ist das, was wir tun. Wir haben unzählige Produzentenorganisationen, deren Produkte in unserem Sortiment vorhanden sind. Und das ist das, was wir tun. Wir sind 1984 gegründet, also wir sind schon annähernd bald 40 Jahre alt. Also das heißt, wir sind eine der ersten Organisationen des fairen Handels überhaupt in Bayern gewesen. Wir sind, also was vor allem eben auch die die überregionalen Organisationen angeht. Wir sind auch eine der ersten Organisationen im fairen Handel in Deutschland gewesen, die die Weiterentwicklung und die Ausbreitung dieses Konzepts fairer Handel verbreitet haben. Also das können wir uns schon auf die Fahne schreiben. Wir waren die erste Organisation, die das genossenschaftlich getan hat, um den Genossenschaftsgedanken, den wir immer oder den die Fairhandelsbewegung damals eben auch an die Produzentenorganisationen als Idee und als Ideal angelegt hat, eben auch hier zu praktizieren. Das ist sozusagen unsere Philosophie.
Also man kann Sie durchaus als einer der Vorreiter des fairen Handels in Bayern bezeichnen. 1984 ist auch schon ein Stück weit zurück. Was sind denn, wenn wir bis 2021 schauen, was sind denn so wichtige Wegmarken seit 1984 gewesen? Wie hat sich denn das Unternehmen immer weiterentwickelt? Und man muss es auch sagen, und ist immer größer geworden.
Also ich glaube, eine sehr zentrale Wegmarke war, dass wir eigentlich relativ schnell nach unserer Gründung, bereits Ende der 80er Jahre, damit begonnen haben, auch das als eine der ersten Organisationen in Deutschland Professionalisierungsberatung und Qualifizierungsmaßnahmen für Weltläden anzubieten. Und wir können, glaube ich, ganz stolz behaupten, dass die meisten Weltläden in unserem Einzugsgebiet gerade auch durch die Beratung und durch diese Qualifizierungsmaßnahmen, die wir angeboten haben, sich weiterentwickeln konnten, dass sie sich ja zu Fachgeschäften entwickeln konnten, dass sie ihre Ausrichtung auf Zielkundengruppen, auf eine gute Sortimentsgestaltung, auf ein auch wirtschaftliches Agieren, aber auch auf eine gute Bildungsarbeit und Kampagnenarbeit, dass sie da sich entwickeln konnten. Und ich glaube, wir können sagen, dass so wie die bayerische Weltladenszene jetzt dasteht, dass das auch mit unserer Organisation in großen Teilen einfach auch in Verbindung steht.
Gibt es so ganz wichtige Einschnitte, über die Sie uns unterrichten können, wo man gesagt hat, da haben wir dann einen neuen Weg eingeschlagen oder einen weiteren Weg eingeschlagen?
Ja, zweiter Schritt sozusagen in der Weiterentwicklung war, dass wir, und das war wirklich eine sehr fundamentale Entscheidung, die wir vor 10 Jahren getroffen haben, dass wir aus diesen Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen heraus entschieden haben, dass wir darüber hinaus auch Träger von Weltläden werden, also dass wir auch die Verantwortung, die finanzielle, die wirtschaftliche Verantwortung auch für die Geschäfte vor Ort übernehmen, um Neugründungen zu forcieren oder zu ermöglichen, die sonst nicht stattfinden würden, um auch Ladengeschäfte in Weiterentwicklungsschritten und stärker unterstützen zu können, wenn sie das aus eigener Kraft nicht meistern können oder wollen. Und das haben wir sehr konsequent die letzten 10 Jahre verfolgt. Und wie gesagt, also wir sind um 14 eigene Filialen gewachsen. Das macht zwischenzeitlich von unserem Gesamtumsatz etwa ein Drittel aus, was wir über unsere eigenen Filialen absetzen. Das sind gleichermaßen Neugründungen, Fortführungen. Das sind auch Fälle, wo wir drohende Schließungen von Geschäften verhindert haben und damit einfach auch damit für die Stabilität der Absatzkanäle für fair gehandelte Produkte gesorgt haben.
Sie haben es jetzt so ein bisschen angedeutet. Ist es so, dass, sage ich mal, die Gründerinnen und Gründer des fairen Handels, die das in den 80er Jahren, 90er Jahren angeschoben haben, langsam in die Jahre gekommen sind und viele Weltläden auch das Problem haben, den richtigen Nachwuchs zu finden, der sich da engagiert? Und Sie haben das ja dann mehr oder weniger mit Ihrem Unternehmen selbst in die Hand genommen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Das war bewusst auch Bestandteil der Idee, weil wir tatsächlich, ich kann das ja mal einem Beispiel sagen sozusagen, wenn eine Ladengruppe sich sehr stark engagiert hat, über Jahre hinweg engagiert hat und dann sind die Leute, die das gegründet haben und die verantwortlich sind, sind dann 70, vielleicht 75 sozusagen. Und dann geht natürlich die Frage los, wer kann das weiterführen sozusagen. Das funktioniert in vielen Fällen auch gut, dass da dann sich neue Personen finden. Wir haben das über Beratungsleistungen immer auch wieder begleitet, dass man so einen Generationenübergang dann gestalten kann. Und es gibt aber auch Situationen, wo das dann sehr schwierig wird sozusagen, wo das vielleicht nicht klappt, wo vielleicht Läden sagen, ja, wir wissen, wir müssten uns weiterentwickeln, damit wir jüngere Personen kriegen, aber das machen wir nicht mehr als 75-Jährige sozusagen, und wo wir damit natürlich die Weiterexistenz des Ladens sicherstellen können, indem wir dann sagen, okay, dann übernehmen wir die Verantwortung. Ja, weil manchmal ist es einfach auch nur eine Frage von, ja, wie viel Verantwortung muss ich übernehmen, wenn ich so ein Geschäft anmiete, wenn ich für die Ladenmiete natürlich gerade stehen muss, wenn da bestimmt die rechtliche Gegebenheiten, ja, ich meine, es ist ja auch vieles in den letzten Jahren dazugekommen mit Datenschutz und Kassensicherungsverordnungen und dergleichen. Und die Ansprüche, die da ja auch an das dieses ehrenamtliche Engagement gestellt sind, sind natürlich immer auch gewachsen und größer geworden. Und das ist schon auch etwas, wo man nicht immer sozusagen oder nicht in allen Orten dann völlig leicht sozusagen Leute findet, die sagen, ja, da springe ich in die Bresche oder das übernehme ich, sondern das ist schon auch was, wo es manchmal dann schwierig werden kann.
Würden Sie auch sagen, der Trend, immer mehr Weltläden auch selbst zu betreiben, geht weiter in Ihrem Unternehmen? Ich habe irgendwo mal gelesen auf Ihrer Internetseite, da waren es mal 8, dann waren es 12, jetzt sind es 14, haben Sie gesagt. Geht das weiter?
Also grundsätzlich soll es weitergehen, das ist schon unser Ansatz. Es ist jetzt durch die Corona-Pandemie etwas ausgebremst worden, weil natürlich in Zeiten, wo man sich keine Versammlungen machen kann oder wo man sich nicht in Gruppen treffen kann, natürlich der Aufbau von neuen Gruppen wirklich sehr schwer ist. Wir mussten da tatsächlich auch Optionen erstmal sozusagen ablehnen von Ladengeschäften, wo wir einen Zugang dazu hatten. Aber generell werden wir an diesem Konzept sicher weitermachen und das weiter ausdehnen, ja.
Jetzt ist der Sitz Ihres Unternehmens Amper Pettenbach. Ich habe es eingangs gesagt. Wie kam es zu Amper Pettenbach? Gab es da einen bestimmten Grund, einen Auslöser, dass Sie sich hier angesiedelt haben?
Also es war tatsächlich so, dass es in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, wo der faire Handel ja eine stark studentisch geprägte Bewegung war, sehr, sehr schwierig war, einen Vermieter überhaupt für ein solches Projekt zu finden. Ja, wir waren genossenschaftlich, wir waren alternativ. Ich war damals natürlich noch nicht dabei, aber man ist da mit Alpaka-Waren, Pullis und so ähnlich rumgelaufen. Das war jetzt nicht unbedingt vertrauenserweckend für viele Besitzer von Immobilien, die das hätten vermieten können. Und man hat da damals wirklich lang gesucht und man hat letzten Endes hier bei einem Landwirt hier im Ort eben eine Bleibe gefunden, der dem offen gegenüber war, der jetzt nicht Bestandteil unserer alternativen Szene war, aber der doch so ein paar Ideen, die wir hatten, auch gut fand und der uns dann eben zunächst mal hier sozusagen die landwirtschaftliche Halle vermietet hat und der dann auch 10 Jahre später dann den Anbau für uns realisiert hat. Zwischenzeitlich ist er leider verstorben, aber der Sohn hat es übernommen und ist weiterhin unser Vermieter. Wir sind wirklich da sehr eng verbunden, auch mit diesem Standort hier, den wir seit 1984 hier völlig unverändert betreiben.
Soweit Dr. Markus Raschke vom Fairhandelshaus Bayern in Amper Pettenbach. Mehr gibt's dann später von ihm noch zu hören. Vom 21. bis 23. September fand in Amper Pettenbach die jährliche Herbsthausmesse statt. Mit einigen Händlerinnen, die dort mit Ständen präsent waren, habe ich gesprochen. Zum Beispiel mit Christine Weiner. Sie ist für den größten Fairhändler in Europa, die GEPA, für Weltläden und Aktionsgruppen in Bayern zuständig.
Also ich biete heute hier an unser Honigsortiment, das neu aufgelegt wurde, im Bio-Sortiment und einfach viele Geschichten bietet, die man im Weltladen gut kommunizieren kann. Und ganz neu eben auch unsere zwei neuen Tees, Fenchel-Thymian und Zitronengras-Kräutertee, sowie ganz brandneu die neue Dattelschokolade, unsere neue zweite Klimaschokolade.
Dattelschokolade ist ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht sagen Sie da noch ein bisschen mehr dazu. Was machen die Datteln in der Schokolade?
Also die Datteln sind das Zuckerersatzprodukt und das hängt damit zusammen, dass unser Handelspartner Benny Krepp in Tunesien massive Schwierigkeiten und Ernteausfälle hat durch den Klimawandel. Die Datteln werden immer trockener und er musste sich eine neue Idee einfallen lassen, was er mit den kleinen Datteln machen kann, die er nicht verkaufen kann. Und die werden als Zuckerersatzprodukt in dieser Schokolade eingesetzt.
Und wie schmeckt's?
Lecker.
Und das haben Sie ja erst vor kurzem, oder die GEPA hat es erst vor kurzem vorgestellt, und kann man schon einen Eindruck schildern, ob denn die Weltläden da interessiert sind an dieser neuen Schokolade?
Also die Weltläden haben schon die erste Klimaschokolade eigentlich gut aufgenommen und die Idee, diese 20 Cent mehr für Klimaprojekte einzusetzen, einzuwerben beim Kunden und darüber ins Gespräch zu kommen, gut angenommen. Und ich bin jetzt sehr positiv, dass auch die neue Dattelschokolade, die einen modernen Markt auch bedient, vegan und zuckerfrei, ein Erfolgsschlager wird.
Vielleicht doch noch ein Wort zu dem Thema Klimaschutz. Sie haben es erwähnt. Da werden wie viele Cent, das habe ich jetzt vergessen, gehen ab für was?
20 Cent von dieser Schokolade werden abgeführt zur Finanzierung dieser Maschine, die nötig war, um dieses Dattelpulver jetzt herzustellen aus den zu trockenen und zu kleinen Datteln.
Christine Weiner von der GEPA. Als nächstes habe ich mit Renate Müller-Wand vom Weltladen in Dorfen gesprochen.
Wir kaufen speziell jetzt für Weihnachten ein. Alle lauter schöne Dinge, die es gibt. Es ist ja eine spezielle Messe, wo man nur einmal im Jahr dann einkaufen kann. Also es ist nichts, was wenig ins Sortiment übernommen wird. Und da haben wir fleißig zugeschlagen.
Haben Sie da schon irgendwelche Highlights entdeckt, was Sie glauben, was besonders gut gehen wird auch?
Mit Highlights ist es schwierig, weil alle hat ja Corona erwischt. Und das ist einfach so, dass einfach die Materialien ausgegangen sind, dass man nicht so sehr viel einkaufen konnte. Es gibt tolle Mützen wieder, alles Alpaka, tollste Material, federleicht, schöne Schals. Also so einige schöne Sachen gibt es. Was haben wir denn noch Schönes eingekauft? Es waren noch Kupferflaschen gibt es, wunderschöne Kupferflaschen, handbemalt, so wie die Hennerkunst, genau, wie die Finger, die bemalt werden bei den Frauen, damit sie wunderschön damit essen können. Also das ist traumhaft schön aus, gehämmert und eben bemalt. Passende Becher dazu, das ist ein schönes Geschenk für Weihnachten.
In einem eigens für die Hausmesse errichteten Zelt habe ich Martina Listl beim Stand von El Puente getroffen. Sie ist im Außendienst für El Puente tätig und für Bayern zuständig.
El Puente ist ein sogenannter Vollsortimenter im Fernhandel. Wir haben von Lebensmitteln über Kaffee, Schmuck, Schals, Handtaschen und diverse Dinge, alles, was ein Weltladen braucht.
Und wenn ich jetzt hier schon auf den Stand schaue, da haben Sie jetzt aber in erster Linie Schmuck liegen. Ich muss mal schnell um die Ecke schauen. Na, da liegen dann aber auch noch Mützen, Handschuhe, Schals oder sowas, oder?
Genau, Mützen und Schals sind jetzt natürlich für uns dann wichtig, weil die Weltläden hier einkaufen und dann im Winter die schönen Dinge aus Peru verkaufen können.
Warum haben Sie heute extra auch noch Schmuck dabei? Gibt es da einen Grund?
Nö, es ist einfach unser gutes, schönes Sortiment in Schmuck und das wollten wir hier präsentieren für die Weltläden.
Die Messe läuft ja jetzt den dritten Tag schon. Wie ist Ihr Eindruck, wie ist es gelaufen?
Ganz gut. Es ist immer reger Verkehr hier und es macht total Spaß, die Leute auch wieder endlich persönlich kennenzulernen und wieder aufzufrischen, die Freundschaften und Bekanntschaften, weil ja das mit Corona sehr schwierig war die letzte Zeit. Aber es ist schön, wenn es wieder klappt.
Sagt Martina Listl von El Puente. Nach einer kleinen Musikpause geht es weiter mit unserem Spaziergang über die Hausmesse des Fairhandelshaus Bayern. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen. Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Für diese Sendung habe ich das Fairhandelshaus Bayern in Amper-Pettenbach besucht, wo vom 21. bis 23. September die diesjährige Herbsthausmesse stattfand. Mit einigen Händlerinnen und Weltladenbetreiberinnen habe ich dort gesprochen, wie Sie ja schon hören konnten. Von der Messe gibt es gleich auch noch mehr Stimmen. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Interview mit Dr. Markus Raschke, geschäftsführender Vorstand des Fairhandelshaus Bayern. Er stellt die Produktpalette der Genossenschaft vor.
Also wir haben hier eine Gesamtfläche von etwa 1000 Quadratmeter, die wir für den Großhandel als auch für den Einzelhandel, den wir hier im Haus haben, belegt haben. Einzelhandel heißt auch, dass wir die Produkte, die wir haben, so präsentieren, dass auch durchaus hier die Menschen aus der Region oder natürlich auch von weiter her, wenn sie herkommen möchten, bei uns zu ganz normalen Geschäftsöffnungszeiten herkommen können, sich umschauen können, einkaufen können, wie man es im normalen Geschäft auch machen kann. Wir haben auf der einen Seite ein sehr breites Lebensmittelsortiment von ca. 900 bis 1000 Artikeln, die ständig aktiv sozusagen vorhanden sind. Das sind so die üblichen verdächtigen Produkte, die man von einem fair gehandelten Bereich kennt, also Kaffee, Schokolade, Tee, Trockenfrüchte, Gebäck, Kekse, dergleichen, ja, Gewürze. Das ist breit sozusagen. Und wir haben im Bereich Non-Food, wir bezeichnen das als Non-Food, weil das einfach ein sehr breiter Überbegriff ist, einerseits ein Sortiment, das stark so in dem ganzen Bereich Wohnaccessoires, Home-Deko sich bewegt. Also sprich alles, was für die Wohnung, für die Gestaltung und Dekoration von zu Hause attraktiv ist. Da gehört auch der Gartenbereich dazu, also Produkte für den Garten. Das ist jetzt eher was im Frühjahrssortiment natürlich oder im Frühsommersortiment, jetzt nicht zur aktuellen Jahreszeit. Aber da haben wir immer wieder sehr interessante Produkte, ob das dann im Bereich Kerzen und Kerzenständer ist oder ob das für Aufbewahrung ist, also Körbe vom Wäschekorb bis zu Kleinkörbchen oder Truhen für Schmuck und Accessoires oder dergleichen oder auch größere Produkte wie Tische und Schränke sozusagen. Dann haben wir einen großen Sortimentsbereich, der den Bereich Schmuck und Accessoires umfasst, also Schals, Silberschmuck, Modeschmuck, Handtaschen, Lederwaren, Kleinlederwaren wie Geldbeutel, Brillenetuis oder Lippenstiftetuis beispielsweise. Dann gibt es einen Sortimentsbereich, der so im Bereich Kinder, ganz interessantes, also gerade Spielzeug, einfaches Spielzeug für Kleinkinder. Ob das jetzt aus Holz ist oder ob das aus Stoff ist, ist sehr unterschiedlich. Dann gibt es den Bereich Kosmetik, also eben mit Seifen, Handcremes, Cremes verschiedenster Art. Dann haben wir einen Bereich Papeterie, der ja, Grußkarten oder Schreibbücher oder dergleichen umfasst. Und ich glaube, das zeichnet sozusagen das ganze Non-Food-Sortiment so ungefähr ab. Insgesamt hier normalerweise mit einem aktiven Stand von ungefähr 5000 Artikeln, die hier präsent sind.
Also schon eine gewaltige Menge, die Sie hier vorrätig haben. Jetzt verfolge ich ja den fairen Handel, die Entwicklung schon seit einigen Jahren. Und natürlich war es so, vor Corona, dass die Umsatzzahlen im fairen Handel insgesamt stetig gestiegen sind. Jetzt ist es anders. Die Umsatzzahlen sind jetzt nicht groß, aber leicht doch zurückgegangen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Wie ist es bei Ihrem Unternehmen gelaufen?
Das ist bei uns nicht anders gelaufen. Also wir haben auf der einen Seite eben die Entwicklung gehabt, dass aufgrund von den Schließungen im Einzelhandel ja auch zum Teil Weltläden als unsere Kunden, die bei uns einkaufen, betroffen waren. Entweder indem sie ganz schließen mussten, zum Teil in wenigen Fällen, aber was öfters vorkam, dass sie ihr Non-Food-Sortiment nicht verkaufen durften. Das hatten wir gemerkt. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass einfach, wenn mal eine Innenstadt in Anführungszeichen relativ tot ist, weil niemand mehr sozusagen in die geschlossenen Nachbarschaften gehen kann, dann ist auch sozusagen die Kundenfrequenz natürlich auch für Kaffee und Schokolade natürlich zurückgegangen. Also das haben wir schon gemerkt. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass, was jetzt eher eine mittelgroße Kundengruppe bei uns ist, das sind so die Schulklassen, die Schulen, die Kirchengruppen oder Kirchengemeinden, die bei Pausenverkauf oder nach dem Gottesdienst sozusagen ihre Produkte verkaufen oder bei Basaren, das ist auch sehr stark weggefallen. Also da hatten wir Komplettausfälle über bestimmte Monate. Also das haben wir schon gespürt. Ich glaube, im Handel gibt es andere Organisationen, die viel stärker unter der Pandemie gelitten haben als die Fairhandelsorganisationen. Aber wir sind auch sehr froh darüber, dass wir da jetzt nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen sind, weil wir schon auch merken, dass die Produzenten, die für uns produzieren, oft viel, viel größere Probleme haben. Ja, die Menschen leben davon, dass sie die Sachen produzieren und exportieren können. Und wenn dann, keine Ahnung, weil irgendein Rohstoff oder irgendein Teilchen fehlt und das Produkt nicht fertig konfektioniert werden kann oder weil es nicht exportiert werden kann, weil die Flughäfen zu sind, dann hat es da wirklich unmittelbare, sehr, sehr schwierige Konsequenzen auch für die Produzenten. Und da bin ich dann schon froh, dass jetzt nicht wir sozusagen mit unseren Schließungen und Rückgängen auch nochmal zu einem Problem für die Produzenten werden. Also das heißt, wir können, glaube ich, schon sagen, dass wir das von der Seite her ganz gut handeln konnten. Und das betrifft, glaube ich, nicht nur unsere Organisation oder unser Unternehmen, sondern auch andere Fairhandelsunternehmen.
Und wie schaut so die Prognose für dieses Jahr aus und auch der Ausblick für nächstes Jahr? Wagen Sie da schon eine Schätzung oder was haben Sie so für Zahlen oder was für ein Gefühl?
Das ist wirklich sehr schwierig geworden. Also man hat einfach die Situation, dass die Planbarkeit in verschiedensten Bereichen sehr ins Wanken gekommen ist. Es folgen gute Monate auf schlechte oder umgekehrt. Es hängt natürlich ganz stark von diesem Pandemieverlauf ab. Also muss man nochmal mit Lockdowns rechnen oder werden wir davon verschont, wenn es solche gibt? Inwiefern wird es den Einzelhandel treffen oder trifft es den Einzelhandel nicht? Also von daher, also eine wirkliche Prognose kann man nicht schaffen. Wir hatten jetzt phasenweise schon den Eindruck, dass die Kunden froh sind sozusagen, dass es wieder mehr Freiheiten gibt und dass sie sozusagen auch etwas nachholen von dem, was sie zwischenzeitlich vermisst haben, auch was Shopping und Einkaufen oder sich was Gutes tun oder sich was vielleicht für zu Hause leisten angeht. Es gibt so ein bisschen den Verdacht, dass es schon auch, je länger diese Pandemie dauert, einfach auch Bevölkerungsgruppen gibt, bei denen das Geld ausgeht aufgrund von Kurzarbeit. Also und wie sich das letzten Endes jetzt, wenn man das jetzt nochmal bis nächstes Jahr im Sommer irgendwie prognostizieren wollte, das ist echt schwierig. Also da kann ich keine wirkliche Prognose geben.
Soweit Dr. Markus Raschke vom Fairhandelshaus Bayern in Amper-Pettenbach. Den letzten Teil des Interviews mit ihm gibt's dann gegen Ende der Sendung. Auf der Hausmesse des Fairhandelshaus Bayern habe ich dann Adrian Vergara vom österreichischen Unternehmen Weltpartner kennengelernt. Er freute sich, auf der Messe wieder dabei zu sein.
Wir sind immer gerne da, weil es ist auch einer von den Betreibern, die wir gerne auch immer wieder unterstützen. Und wir präsentieren hier die Neuigkeiten in Kunsthandwerk und auch im Lebensmittelbereich. Jetzt gerade vor die Weihnachtszeit im Weihnachtsgeschäft, dann haben wir auch neue Produkte wie die Adventskalender-Tee und die Weihnachtsmandel oder auch neue Tees-Sortiment. Und gleichzeitig in Im Kunsthandwerkbereich haben wir auch neue Sachen von Tumar aus Kirgistan. Die sind sehr besondere Filzsachen. Und ja, neue Produkte für den Badezimmer, Handtücher, Kartonage und so weiter. Und ja, wir freuen uns immer auf jeden Besuch. Wir liefern an ungefähr die 1200 Läden in ganz Deutschland. Sind wir einer von den 4 großen Importeuren in Deutschland und betreiben auch selber viele Lebensmittelprodukte.
Es ist jetzt der 3. Tag der Messe. Wie ist Ihr Eindruck? Wie ist es gelaufen bisher?
Insgesamt gut. Es ist natürlich jetzt in dieser Zeit auch noch ein bisschen zurückhaltende Stimmung wegen Corona. Aber für uns ist auch eigentlich ganz schön, so nach einem Jahr wieder aus Messe sein zu dürfen. Letztes Jahr waren wir hier auch, trotz allem. Und war viel weniger los als dieses Mal. Deswegen man merkt schon, dass es wieder ein bisschen die Stimmung da ist. Vielleicht die Kauflust noch nicht ganz, aber es ist für uns auch auf jeden Fall ganz wichtig, dann auch präsent zu sein. Und für uns auch, es ist sehr aufbauend zu merken, dass es die Bellläden allgemein schon auch sich ein bisschen anschauen. Und auch wenn es ein bisschen zurückhaltend sind, noch trotzdem schon ganz viel Interesse haben.
Also es geht vorwärts.
Es geht vorwärts, auf jeden Fall. Also man merkt schon, es ist noch einfach die Zeit, direkt nach dem Sommer ist noch ein bisschen schwierig, sich dann vorzustellen, was man alles noch braucht. Jetzt wegen die Corona-Beschränkungen und so weiter. Es ist noch nicht klar, was passiert. Aber man merkt schon, dass es auf jeden Fall die Läden sich schon wieder voll Interesse haben und dass es dann auch sich Gedanken machen, wie es weitergeht. Und wir sind auch zuversichtlich, dass es auf jeden Fall wieder richtig losgeht. Insgesamt muss man aber auch sagen, in den Ferienhandel, trotz allem war letztes Jahr auch gar nicht so schlecht. Also es gab natürlich Rückstand im Umsatz, aber nicht so schlimm, wie man befürchtet hat, weil, und das ist auch eine Bestätigung, dass viele Leute auch genau solche Produkte gesucht haben und die Weltläden konnten am meisten offen halten. Deswegen ist es eigentlich genau dieses Jahr auch nochmal das Gefühl, es geht vorwärts, aber nicht nur, sondern wird noch sogar noch besser werden.
Adrian Vergara von Weltpartner. Eva Rogler vom Weltladen in Kulmbach habe ich beim Einkaufen getroffen. Sie schildert zunächst die Ursprünge des Weltladens in Kulmbach.
Der ist aus einer Initiative hervorgegangen, aus einer ursprünglich aus kirchlichen Zusammenhängen. Dann war es für kurze Zeit in Privateigentum und jetzt seit 2 oder 3 Jahren sind wir dem Fairhandelshaus Bayern angeschlossen als ein Filialladen.
Und was haben Sie sich denn heute hier angeschaut und noch weiter gefragt, was werden Sie denn heute mitnehmen?
Ja, wir sind noch tüchtig am Schauen und Arbeiten und ich muss jetzt eine kurze Ruhepause machen. Ja, besonders interessieren uns die Zuhändler, zu denen wir sonst keine Möglichkeit haben, um Kontakt zu finden und die heute eben hier sind, um ihr Angebot zu zeigen. Und da dürfen wir nach unseren Wünschen heute Bestellungen aufgeben.
Haben Sie schon Vorstellungen, was?
Ach, ja, natürlich. Schals sind immer sehr interessant. Schmuck ist auch sehr interessant, gerade im Hinblick jetzt auch auf Weihnachten. Ja, und eigentlich sind wir noch mittendrin. Weihnachtsschmuck ist auch noch etwas, was. Die Filzsachen sehen sehr gut, gehen sehr gut. Die sind ja etwas, was man hauptsächlich so in den Weltläden bekommen kann. Da haben wir also auch einen guten Kundenstamm.
Auch das Unternehmen Contigo ist auf der Messe mit einem Stand vertreten. Janina Lange stellt Contigo vor.
Wir sind seit 25 Jahren eine Importorganisation, haben Kontakt zu knapp 60 Handelsproduzenten, überwiegend im Handwerksbereich, also Kunsthandwerk, Fashionartikel, Haushaltswarenartikel, Dekoration, Geschenke. Also wir sind seit 25 Jahren dort, ja, im Handwerkssortiment. Ja, kann man auch was sagen, fast führend. Wir haben ein sehr großes Sortiment, fast über 4000 Artikel. Genau.
Und was finden wir jetzt hier an dem Stand? Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Vielleicht können Sie das einfach mal beschreiben, was Sie hier auf dem Stand haben.
Wir präsentieren jetzt hier unsere Neuheiten, vor allen Dingen im Taschenbereich, Ledertaschen aus Indien, schöner vergoldeter Schmuck mit Schmucksteinen, auch aus Indien, aber auch schon Weihnachtliches. Wir sind ja ein Großhandel und ja, präsentieren jetzt Ende September unsere Weihnachtswaren, damit der Einzelhandel sich jetzt schon mal einschauen und einstimmen kann für Weihnachten. Hier haben wir schöne Windlichter und ja, weihnachtliche Filzanhänger aus Nepal. Aber wir warten natürlich Corona-bedingt auch noch auf einiges. Ja, die Krise hat natürlich auch unsere Produzenten getroffen und also wir bekommen noch viel mehr im Oktober und da informieren wir jetzt hier dann unsere Kunden.
Sie haben gesagt, Sie sind ein Großhandel. Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, interessiert bin an diesem Geldbeutel, kann ich den auch als Einzelmensch und keinen Weltladenbetreiber erwerben?
Ja, das können Sie. Direkt hier im Fairhandelshaus Bayern in Amper-Pettenbach können Sie auch als Endkonsument auch hierher kommen und einkaufen. Ansonsten haben wir auch einen Online-Shop, shop.contigo.de. Das ist unsere Online-Plattform für Endkunden und Wiederverkäufer.
Janina Lange von Contigo. Beim Einkaufen angetroffen habe ich auch Anita Ehras vom Weltladen Erding.
Also der Weltladen Erding hat sich jetzt gerade im Juni vergrößert. Wir sind in einen größeren Laden umgezogen. Das hatte mehrere Gründe. Erstens mal, dass man mehr Verkaufsfläche hat, aber auch, dass man einen Lagerraum hat, wo man auch mal was aufsparen kann. Wir sind mit Erfolg umgezogen. Wir haben dann leider nicht so ein Fest machen können, wie wir es wollten, wegen Corona. Aber die Leute haben das jetzt doch sehr gut angenommen und wir sind sehr zufrieden, dass sie uns auch im neuen Laden, der zwar nicht weit weg ist und im Zentrum von Erding liegt, dass die Leute auch jetzt wieder bei uns einkaufen.
Sie sind ja jetzt hier in Amper-Pettenbach, um einzukaufen, wahrscheinlich fürs Weihnachtsgeschäft. Nach was schauen Sie denn heute?
Also wir gehen immer wieder zu den Messen und wir schauen jetzt schon auch fürs Einkaufsgeschäft, aber wir kaufen generell auch ein für unseren Laden und schauen einfach da durch. Wir sind heute zu dritt und wir haben das so aufgeteilt in unserem Laden, dass es ein Einkaufsteam gibt für die Lebensmittel und ein Einkaufsteam für das Kunstgewerbe. Und da sind jetzt zwei vom Kunstgewerbe dabei und eins von den Lebensmitteln. Wir schauen halt alles durch und wenn wir etwas Attraktives finden oder was Neues, dann kommt es in unseren Korb. Andersrum haben wir auch hier mehrere Anbieter sind vertreten, bei denen wir sowieso immer bestellen. Und wenn die da sind, dann gehen wir auch zu denen ihre Stände und bestellen dort auch gleich weiter oder schauen, was sie Neues haben.
Einen Stand auf der Hausmesse des Fairhandelshaus Bayern hatte auch Nepalaya. Was es mit dem Unternehmen auf sich hat, schildert Basu Tiwari.
Firma Nepalaya habe ich selbst vor 16 Jahren gegründet, mit der Idee, das Fairhandel Bewegung weiterzubringen. Und wir haben jetzt in Nepal ungefähr 50 Frauen und 20 Männer, die unsere Produkte herstellen. Wir verkaufen meistens Filzartikel, Strickartikel und auch Bekleidung in unsere eigene Produktion. Genau, und die Firma Nepalai in Deutschland gibt es seit 16 Jahren jetzt.
Und jetzt beschreiben Sie doch mal, was findet man denn alles hier? Das ist dann wahrscheinlich schon für das, ich bin jetzt kein Experte, für das Weihnachtsgeschäft und Wintergeschäft wahrscheinlich, so wie das ausschaut.
Wir haben hier ziemlich viel Strickware, Winterware, also Mützen, Pulswärmer, Handschuhe, so Sachen. Und dann gibt es noch Weihnachtsdekoartikel, ziemlich viel, und zwar so von Wichtel bis Weihnachtsbaumdeko, Sitzkissen, Blumen, ja, etc.
Und es ist ja heute der letzte Tag der Messe von 3 Tagen. Wie ist es denn gelaufen? War es gut?
Nach so langer Corona-Zeit jetzt wieder unter Menschen zu sein und viele Lehen waren hier zu uns besuchen. Und das hat uns sehr, wir haben uns sehr gefreut. Und auch die Lehen waren sehr froh, uns wiederzusehen nach so langer Zeit und war sehr erfolgreich. Ja, und jeden Tag waren ziemlich viele Lehen hier zu besuchen. Manche waren auch nur anzugucken, was wir haben, was wir neu rausgebracht haben nach so langer Corona. Wir haben nicht geschafft, so viele Produkte rauszubringen, aber wir haben trotzdem was. Und genau, sind alle gefreut und ja.
Und wenn jetzt die Kundinnen und Kunden interessiert sind, müssen sie dann, um ihre Produkte zu kaufen, in einen Weltladen gehen oder haben sie auch einen Online-Shop?
Hauptsächlich, wir sind im Weltläden oder Fairtrade-Bereich tätig. Also das heißt, in Deutschland gibt es fast 900 Weltläden. Davon, von vielen Läden findet man unsere Produkte. Und es gibt auch Fairtrade-Shops, auch in München gibt es einige. Und da findet auch man unsere Produkte oder wir haben auch so ziemlich kleine Online-Shops, aber hauptsächlich schon in Berlin.
Soweit Basu Tiwari von Nepalaya.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben LoRa München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen. Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Wichtiges Thema im fairen Handel: Wie weiß man, ob das Produkt, das man in den Händen hat, wirklich unter fairen Arbeitsbedingungen entstanden ist? Wichtig sind dabei Siegel und Zertifizierungen, aber nicht nur, wie Dr. Markus Raschke vom Fairhandelshaus Bayern erläutert.
Ja, was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir vor allem anhand der Organisationen entscheiden, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten. Also das heißt, die Frage, ob ein Produkt gesiegelt ist, ist nicht die erstrangige Frage für uns. Und das heißt, wir arbeiten in erster Linie mit Organisationen und Importorganisationen, von denen wir Produkte beziehen, die Mitglied der World Fair Trade Organization sind, die über den Weltladendachverband eine Anerkennung bekommen haben oder die im Fairband eine Anerkennung bekommen haben. Oder wir prüfen natürlich auch bestimmte kleinere Organisationen, zum Teil auch selber, indem wir uns deren Produktionsbedingungen anschauen, indem wir schauen, nach welcher Philosophie sie arbeiten, inwiefern sie sicherstellen, dass die Menschen ausreichend gut bezahlt werden und Kinderarbeit ausgeschlossen sind. Wir sind unsererseits selbst anerkanntes Regionalzentrum durch den Weltladendachverband. Also wir haben auch diese Prüfung durchlaufen und ich glaube, wir können guten Gewissens sagen, dass das, was wir hier verkaufen, fair gehandelte Produkte sind.
Wie erkennen das die Kundinnen und Kunden?
Dafür steht unser Firmenname. Ja. Dafür steht unser Firmenname, da steht in 4 großen Buchstaben fair drin. Auch bei unseren Filialen steht in 4 großen Buchstaben fair drüber. Also das ist unsere Philosophie, dafür stehen wir. Ja. Wir überprüfen das. Wenn der Kunde das im Einzelfall wissen will, wird es sehr kompliziert. Und wir würden, glaube ich, wenn wir das versuchen würden, immer wieder zu thematisieren oder immer wieder zu erklären, da kommt man einfach an eine Grenze der Möglichkeit, wie viel Kunden dann auch sozusagen, wie tief sie sozusagen einsteigen wollen. Ja, also natürlich haben wir Produkte mit Fairtrade-Siegel, wir haben Produkte mit Naturland-Fair-Siegel. Wir arbeiten mit den großen verlässlichen Importeuren wie GEPA, Fair Afrique, wie EZA in Österreich, wie El Puente oder Weltpartner sozusagen. Wir arbeiten aber auch im Handwerksbereich mit vielen sehr kleinen Initiativen. Und es gibt einfach auch die Tatsache, dass für kleine Unternehmen sich eine Zertifizierung leisten zu können, schon oft eine große Hürde ist. Ja. Und wir sind ja wirklich dafür angetreten, dass wir genau diesen eigentlich einen Marktzugang eröffnen wollen und nicht durch hohe Zertifizierungsanforderungen sie von unserem Markt fernhalten wollen. Also insofern kommen wir auch nicht umhin, dass wir sozusagen mit einer Vielzahl von Situationen und dann mit auch Zertifizierungen oder auch eigenen Überprüfungen arbeiten müssen. Und wie gesagt, wir stehen als Unternehmen dafür, das steht in unserem Firmennamen drin, dass wir ein Fairhandelshaus sind, dass wir Fair-Weltläden betreiben und da soll sich der Kunde drauf verlassen können und ich denke, das können wir auch.
Beliefern Sie auch den nicht fairen Einzelhandel, sage ich mal so, mit Produkten?
Also wir beliefern den normalen konventionellen Einzelhandel im Lebensmittelbereich eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich mal ein einzelner Ausnahmefall sozusagen, wenn wir da hinliefern würden. Wir liefern in kleinen Teilbereichen in den Naturkosthandel, aber im Wesentlichen sind wir der Großhändler für Weltläden, also für Fachgeschäfte des fairen Handels. Es ist selbstverständlich so, dass ich sage jetzt mal, wenn eine Bürogemeinschaft oder wenn ein Unternehmen, das sagt, wir brauchen Weihnachtsgeschenke oder ein Steuerberater, der sagt, ich brauche eine Aufmerksamkeit für meine Kunden, dann beliefern wir den. Ja? Also wir schließen jetzt niemanden aus, aber von unserer Struktur dadurch, dass wir nicht selber Herstellermarke sind und dass wir nicht selber Importeur in vielen Bereichen sind, sind wir nicht diejenigen, die einfach die Lebensmittelketten beliefern, also mit denen haben wir nichts zu tun.
Vielleicht zum Schluss noch, Sie haben ja auch einen, sage ich mal, jetzt einen Weltladen, wenn auch wahrscheinlich etwas größer. Ich schaue ihn mir jetzt dann gleich an, hier in Amper-Pettenbach, da kann jeder vorbeikommen, Sie haben es schon erwähnt. Ist da das gleiche Sortiment zu finden, was Sie auch an die Weltläden liefern?
Da ist das vollständige Sortiment zur Verfügung. Das kann jeder Kunde, der reinkommt, direkt sehen. Die Bereiche sind auch das, was wir auch wo wir kommissionieren an die Weltläden, die sind offen zugänglich. Wir haben es ein bisschen verringert sozusagen im Kontext der Pandemie, dass man einfach auch die Abstandsregeln dann auch für die Mitarbeiter dann auch entsprechend und auch für die Kunden sicherstellen kann und man sich da nicht so eng ins Gehege kommt. Aber grundsätzlich ist es offen und man kann aus dem kompletten Sortiment schöpfen.
Ganz zum Schluss jetzt auch noch, gehen wir noch ein Stück weiter auf die Politik ein. Da gibt es ja auch Positives zu melden, zumindest in Ansätzen. Das Lieferkettengesetz wurde auf den Weg gebracht, beziehungsweise wurde auf den Weg gebracht, stimmt nicht, es wurde verabschiedet. Sind Sie damit zufrieden, was da rausgekommen ist im politischen Handgemenge?
Also wir sind ja Mitträgerorganisation des Bayerischen Bündnisses für das Lieferkettengesetz und es ist schon so, dass wir auf der einen Seite froh sind, dass sich tatsächlich was bewegt hat, also weil es war ja zwischenzeitlich schon auch spitz auf Knopf, ob sozusagen die Legislaturperiode zu Ende geht, ohne dass es verabschiedet wird. Und das hätte dann sicherlich etliche Jahre noch gebraucht, bis man dann quasi wieder sozusagen den Aufschwung gehabt hätte, das sozusagen dann vorlegen zu können oder dass das dann zur Abstimmung kommt. Also insofern ist das, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Wir sind auch der Meinung, wie das gesamte Bündnis, dass wir eine stärkere Nachverfolgbarkeit sozusagen bräuchten. Wir sind auch der Meinung, dass man das intensiver aufstellen müsste. Also es ist tatsächlich ein bisschen weich gewaschen worden und wir werden da auch im Verbund mit den anderen Organisationen weiter uns dafür engagieren, dass das sich auch weiterentwickelt, also dass das jetzt nicht ein Gesetz ist, das für die nächsten 20 Jahre oder wie auch immer unverändert sozusagen ist, sondern dass das sich dann auch weiterentwickelt und dass wir damit den Menschenrechten in den Produktionsbetrieben noch mehr Basis geben können.
Kommt natürlich darauf an, welche neue Bundesregierung sich jetzt nach den Wahlen bilden wird. Vielen Dank für das Interview.
Vielen herzlichen Dank.
Soweit Dr. Markus Raschke. Er ist seit 10 Jahren geschäftsführender Vorstand des Fairhandelshaus Bayern. Ich war am 23. September in Amper-Pettenbach, wo die Genossenschaft seit 1984 ihren Sitz hat. Dr. Raschke hat zum Schluss das Lieferkettengesetz angesprochen und sich trotz aller Schwächen des Gesetzes froh gezeigt, dass es verabschiedet wurde. Das sieht Gewerkschafter Frank Zach genauso. Er ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB zuständig für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik und schaut in unserem letzten Beitrag auf die europäische Ebene.
Wir sind in Deutschland eines der wenigen Länder, bei dem es ein Lieferkettengesetz gibt. Das gilt ab 2023 zwar erst, aber es ist ein erster Schritt. Es ist ein großer Paradigmenwechsel weg von der Freiwilligkeit, sondern hin zu einer verpflichtenden Sorgfaltspflicht, Menschenrechte einzuhalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das muss allerdings weitergehen. Wir brauchen eine europäische Regelung, die vielleicht sogar noch ein Ticken besser wäre als das, was wir uns hier in Deutschland gewünscht hätten, auch als Gewerkschaften, auch für kleinere Unternehmen durchaus zu gelten und auch für die gesamte Lieferkette. Das sind wesentliche Bereiche, dass Unternehmen auch dazu angehalten werden, die Risiken sich anzuschauen, die ihr wirtschaftliches Handeln in den jeweiligen Ländern bei der Verletzung von Menschenrechten einfach, die vorhanden sind, die Risiken. Ja? Und diese Risiken natürlich dann auch zu minimieren und auch zu verhindern. So, das ist sozusagen eine Aufgabe. Wir würden es aber auch wünschen, dass es eine europäische Handelspolitik gibt, die eindeutig sagt, wer mit uns Handel treibt, also wer etwas in die Regale in deutschen Geschäften und in europäischen Geschäften reinstellen möchte, der muss sich an Regeln halten. Und die Regeln sind klar benannt. Das sind universelle Regeln und die nennen sich Menschenrechte. Und die kann man einhalten. Und dementsprechend sollte auch Handelspolitik und auch Handelsverträge, auch Entwicklungshilfe, sich daran orientieren, ob die Länder auch alles unternehmen, dass in ihren Grenzen die Menschenrechte eingehalten werden und auch geschützt werden.
Soweit Frank Zach, zuständig beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB für internationale und europäische Gewerkschaftspolitik auf der Auftaktveranstaltung der Fairen Woche am 9. September. Es dürfte heutzutage einfach nicht mehr sein, dass viele der Menschen im globalen Süden täglich um ihr Überleben kämpfen, weil sie Preise akzeptieren müssen, die nicht einmal die Produktionskosten decken. Diese Dumpingpreise müssen endlich weg, da muss gegengesteuert werden. Und erste Ansätze sind ja auch da. Wir haben es gehört, das in diesem Jahr verabschiedete Lieferkettengesetz kann helfen. Das aber reicht bei Weitem nicht aus.
Darüber und über andere Wege den Handel und unser Wirtschaftssystem fairer und solidarischer zu machen, darüber sprechen wir am Dienstag, den 23. Oktober um 17 Uhr in unserer nächsten Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen, Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und jetzt geht's weiter mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.